ihr lieben Schwestern und Brüder, wir lassen uns weder Freude noch Leidenschaft rauben. Ich gebe es zu, sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich euch so sehe. Früher waren ja nur die Banditen so maskiert, aber die Zeiten sind ungewöhnlich. Aber unser Herz hat keine Maske. Und kürzlich war ich mal in irgendeinem, war das ein Laden? Ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls, ich habe mir schon eigentlich seit vielen Jahrzehnten zur inneren Aufgabe gemacht, wann immer ich einem Menschen begegne, schenke ich ihm ein Lächeln. Lächeln, das ist immer eine ganz bedeutungsvolle Geste. Aber nun ist das mit Maske gar nicht einfach. Und dann habe ich die, um Hilfe gebeten bei irgendetwas und hat sie mir dann auch gegeben. Dann habe ich kurz die Maske gehoben und gesagt, nur, dass Sie mein Lächeln sehen. Dann sagte sie aber, ich habe es schon an Ihren Augen gesehen. Das fand ich sehr schön. Wie wäre es, wenn ihr mir mal zulächeln würdet? Ach, ich glaube, ich erkenne es an euren Augen. Ein Wunderwerk, nicht wahr? Ein Wunderwerk, dass die Augen mit den wenigen Möglichkeiten, die sie haben, trotzdem signalisieren können. Wir lächeln jemand zu. Gottes Liebe ist nicht maskiert. Er sieht uns freundlich an. Alle Zeit, immer, heute Morgen und hier, allemal. Und darin baden wir, sage ich mal. In einer unsicheren Zeit, das ist ja nicht nur die Corona-Fragestellung, sondern man hat einen Eindruck, nachdem das Böse, sage ich mal, scheinbar über einige Jahrzehnte satt war und Atem geholt hat, es ändert sich was in der Welt. Wir beobachten das. Umso mehr wird es wichtig sein, dass wir jeden Tag eigentlich baden in der Barmherzigkeit Gottes. Und wer dieses Gefühl kennt in einer Badewanne, vielleicht vor allem im Winter, man taucht in dieses warme, angenehme Wasser ein, der hat dieses Gefühl dafür, was ich damit meine. Ja, muss ich gucken, dass ich mich nicht verliere. Ich habe einen etwas schrägen Einstieg zum Israelsonntag gewählt. Nämlich nach langem Ringen und Beten und Nachdenken bin ich auf das wunderbare Phänomen des Tempels als Wohnung Gottes gestoßen oder hingeführt worden. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Ich glaube, wir kennen alle dieses berühmte Gebet von Salomo, der sagte, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er in einem Haus Wohnung nehmen will. Wie geht das denn? Und er sagt, und trotzdem, Gott hat es sich erwählt. Und insofern war der Tempel natürlich auch nicht nur die kultische Mitte, es war so eine Herzensmitte des Volkes, eine Identifikationsmitte für alle. Dort hat man gewusst, geglaubt, weil Gott es so gesagt hat und es auch erlebbar wurde mit dem Allerheiligsten und all dem, was dort geschieht. Das Volk hat schon sehr tief begriffen, das ist die Narbe unseres Lebens, unseres Glaubens. Und daraus ableitend, neutestamentlich, möchte ich über das Thema sprechen, die Verwahrlosung des Tempels. Die Verwahrlosung des Tempels, das Wort Verwahrlosung hat ja einen, sag ich mal, Doppelsinn entwickelt. Verwahrlost sagen wir, wenn man nicht gewaschen ist oder wenn es im Keller so schlimm aussieht. Aber vom Wortsinn her, die Verwahrlosung ist der Verlust von Wahrheit. Also, dass man die Wahrheit verloren hat, der Wahrheit losgeworden ist. Die Verwahrlosung des Tempels. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, Abvers 12. Markus 11, Abvers 12. Sie gingen von Bethanien weg und Jesus hatte Hunger. Er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohe Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und abends gingen sie, also die Jünger, hinaus vor die Stadt mit ihm. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, schau an, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, es wird ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, meinem Namen, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Aber wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit euch euer Vater im Himmel auch vergebe eure Übertretungen. Gottes Wohnung bei den Menschen, Gott und Mensch, eine Tragik von Anfang an. Im Paradies schon. Dann kommt er als Mensch und es ist leider kein Platz, außer irgendwo in einem Stall hinter einer Herberge. Gott wohnt bei Menschen. Und immer wieder merken wir dann, Gott, ich sag's mal menschlich, Gott setzt das zu. Gott setzt das zu. Er weiß, er ist die große Chance, er ist das Heil, er ist die Hilfe. Er ist die Erfüllung all unserer Sehnsüchte, subjektiv und objektiv. Und er tut das nicht nur Menschenmögliche, das Gottmögliche, um zu wohnen bei den Menschen. Und es ist so schwierig. Dann sitzt er vor Jerusalem und weint um diese Stadt des Tempels, weil er weiß, dass das Konsequenzen hat. Der Tempel. Und nun geht er hinein und aus der Traurigkeit ist auch ein heiliger Zorn geworden. Und er gibt diesem Zorn Raum, nicht sündig, aber heilig. Der Tempel ist der Indikator für alles, der sensible, heilige Ort Gottes. Und er kommt und sieht und merkt, sie missbrauchen ihn. Er ist zu einer, wie sagte hier, zu einer Räuberhöhle verkommen. Was ist eine Räuberhöhle? Räuber gehen irgendwo hin, machen ihre Raubzüge, handeln böse, klauen, rauben, kommen dann zurück, um sich zu verbergen und sich wohlzufühlen und das für sich auszuschlachten. Das ist eine Räuberhöhle. Und Jesus sagt, dieser Tempel, dieses heilige Objekt, das Gott angewiesen hat zu bauen, habt ihr zu einer Fluchtburg gemacht, um im Alltag tut ihr, was ihr wollt Und dann kommt ihr zurück in den Tempel und sagt, ach, es ist alles in Ordnung, wir sind geborgen, wir sind geborgen. Wir können diese großen Verse zum Beispiel aus dem Jeremia-Buch. Gottes Traurigkeit, Gottes Zorn, aber dann auch Gottes Hoffnung. Ich hätte erwartet, als dann Petrus gesagt hat, guck mal, der Feigenbaum ist jetzt verdorrt bis auf den Stamm runter, dass Jesus sagt, naja, ist ja kein Wunder, haben sie ja verdient. Aber er wendet, wie das Evangelium es immer macht, er wendet sofort innerlich um und sagt, ich sage euch, glaubt an Gott, habt Glauben an Gott. Wer zu diesem Berg spreche, heb dich und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, es wird geschehen. Also eine Hoffnungswendung, und das wollen wir im Hinterkopf behalten. Der Tempel, der sensible, heilige Ort. Nun sagt Jesus ja auch, dass er den Tempel, das war dieser große Satz, der ihm nachher menschlich gesehen aus den Augen der Pharisäer und der Menschen dann zum Fallstrick wurde, ich reiße diesen Tempel ab und baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Zentrum des Evangeliums. Ich baue in 3 Tagen den Tempel auf, also Kreuzigung, Tod, Auferstehung. Zunächst mal hier nochmal, wir sind ja am Israeltag. Es liegt schon eine deprimierte Empfindung über allem, wie ich das vorhin gesagt habe. Diese vielen wunderbaren Chancen eines berufenen Volkes, diese Chancen immer wieder ganz kritisch an den Rand des Abgrunds zu bringen, dass Gott selber kommen muss, um das aufzufangen, damit die Chancen nicht irgendwo runterfallen und ganz verspielt sind. Es liegt schon eine Tragik um diesen Tempel. Es liegt eine Tragik schon deswegen, dass bereits zu diesem Zeitpunkt feststand, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben von diesem Tempel als der Wohnung Gottes. Das konnte sich und wollte sich niemand vorstellen, schon bei der ersten Tempelzerstörung nicht, aber hier auch nicht. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Also ich will damit auch sagen, wir dürfen auch Israel als Volk, als Menschen damals und heute nicht glorifizieren. Es ist ein Volk, es war und ist und bleibt ein Volk der Gnade. Auch sie leben genauso wie wir, nur von einem Phänomen, nämlich von der Gnade Gottes, die sie nicht verdient hätten und haben, wie wir auch nicht. Also Israel ist der Schmerz und die Tragik Gottes und trotzdem zuletzt auch die Freude Gottes. Nun möchte ich ein Stück weiter gehen, das Thema die Verwahrlosung des Tempels. Dieser Tempel war verwahrlost und wir gucken da drauf als Christen, also in der Kirchengeschichte. Und es gab eine zunehmende Verachtung des Tempels der Juden damals bis dahin, dass man ganz bewusst von christlicher Seite her am Tempelplatz, der Tempel war ja zerstört dann 70 nach Christus, dass man ganz bewusst dort eine Müllhalde gebaut hat, kultiviert hat, wenn man so sagen kann, einfach ein deutliches Zeichen, das ist Gottes Sicht für euch. Dramatisch, nicht wahr? Aber nun, ich sage es vorher schon, Jesus sagt, ich reiße diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und das Evangelium besteht darin, dass nun Gott, sage ich mal, das Konzept seiner Innenwohnung gewechselt hat. Er hat in der Tat in diesen 3 Tagen wieder einen Tempel aufgerichtet, aber einen geistlichen Tempel. Das heißt, dort, wo bisher Steine die Behausung umgeben haben, in denen er gewohnt hat. Nun soll es so sein, dass Gott in einer Gemeinschaft von erlösten Menschen wohnt. Das ist der neue Tempel, ein geistlicher Tempel. Der ist nicht zu fassen, Außer wir fassen uns als Kinder Gottes gegenseitig an. Wenn du deinen Partner, deinen Freund aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft der Christen am Arm nimmst oder wie auch immer, dann hast du ein Stück Tempel Gottes angefasst. Das ist eine ganz tiefgreifende Konzeptänderung, die uns im tiefsten unseres Herzens eigentlich fremd ist, weil wir immer was haben wollen anzufassen. Das war der Grund für das goldene Kalb. Gott im Himmel, den man nicht sieht, der keinen richtigen Namen trägt. Die wollten sich ja keinen anderen Gott machen, wenn man die Texte richtig versteht. Die wollten das greifbar machen, damit man es anfassen kann und sehen kann mit unseren Sinnen. Wie willst du denn Gott von dem, der von sich selber sagt, Gott ist Geist, wie willst du den denn fassen? Anfassen geht nicht. Aber das Konzept mutet Gott den Menschen, mutet seinem Volk zu. Nun war das zunächst mal eine wunderbare Neuerung. Der Welt nicht sichtbar, aber erlebbar für alle, die dazugehörten. Als lebendige Bausteine dieses neuen Tempels, der keine Steine hatte. Ja, dann gingen die Jahre und die Jahrzehnte ins Land. Und dann fing etwas an, sich zu verändern. Es ist manchmal so, wie wenn man in einem Dschungel, oder in meinem Garten übrigens auch, wenn man alles Unkraut wegnimmt und ist alles schön bereitet, wenn man nicht Acht hat drauf, dann wuchert das alles wieder zu. Manchmal wundern wir uns, wenn wir nach 2 Wochen Urlaub irgendwo herkommen, denken, ja, sag mal, ich habe da vorhin einen Rasen gemäht und Unkraut draus gemacht, das ist ja fast wieder wie vorher. Das wuchert wieder zu. Und es wurde eine wunderbare Lichtung, im mehrfachen Sinne des Wortes Lichtung geschaffen in der Dunkelheit dieser Welt. Der Tempel Gottes wuchs lebendig, berichtet uns die Apostelgeschichte. Aber die Jahre und Jahrzehnte gingen ins Land und so langsam stellte sich eine Verwahrlosung des geistlichen Tempels ein. Und der springende Punkt nagelt mich heute nicht, man gilt vielleicht sowieso nicht an jedem Wort fest, vielleicht ist das ein bisschen eine Werkstattpredigt, aber ich will trotzdem mal deutlich einige Sätze sagen. Im Laufe der Zeit entstand eine Verwahrlosung, die ihren gefährlichen Knackpunkt, ihren Wendepunkt hatte in der, ich nenne es mal, Heirat von Kirche und Staat, 4. Jahrhundert. Auf einmal, nach langen Jahrzehnten und Jahrhunderten von Verfolgung, von Ausgrenzung, lockte das wunderbare Angebot, dass die Obrigkeit, dass der Kaiser zuletzt, dass der Kaiser sagte, ich möchte mein Reich zu einem christlichen Reich machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die christlichen Gemeinden aufgeatmet haben. Und nun musste ganz schnell die Theologien angepasst werden. Vieles musste ein Stück umgeschrieben werden. Das war ja ursprünglich alles nicht in der Architektur des Neuen Testamentes geplant. Nun musste auch einiges umgedeutet werden, regelrecht. Und in der Tat, dieser neue Tempel, dieser eigentlich geistige Tempel, seine Architektur, wurde radikal umgebaut, um sie für das weitgehend ja immer noch heidnische, aber inzwischen getaufte Volk akzeptabel zu machen. Man war gewohnt, einen Feiertag, greife ich jetzt nur mal raus, zu Ehren des Gottes Sol zu feiern, nämlich den Sonntag, den Soltag, Dies Sol. Also musste man dem Volk irgendetwas geben, dass sie ihren Feiertag behalten könnten, und man hat den Sabbat, der in den 10 Geboten steht, bis zum heutigen Tag, und Jesus sagt, verändert diese Gebote nicht. Die bleibt bis ins Jota. Aber um dieser heidnischen Massen willen, die inzwischen in diesem geistlichen Tempel die Majorität bildeten, wurde das umgebaut, um es dem Volk akzeptabel zu machen. Die geistlichen Gemeinschaften, Gemeinden, wurden zu Kirchengebäuden. Und ab dem 4., 5. Jahrhundert, wenn man von Kirche sprach, war auf einmal wieder ein Gebäude gemeint. Das ist nicht die Architektur des Neuen Testamentes, sondern der geistliche Tempel ist eben ein Tempel nicht aus Stein, sondern aus lebendigen Steinen, den Menschen. Aber es wurde wieder zurückgeführt auf ein Konzept, das teils aus dem jüdischen Tempel kam, teils aber aus dem Heidentum. Das Heiligkeitsempfinden wurde angepasst von Ethik, also christlichem Verhalten, auf Materie. Auf einmal gab es wieder den heiligen Boden, die heiligen Gebäude. Und es war nicht mehr so wichtig, also das ist pauschaliert, das weiß ich natürlich, deswegen sage ich, nehme nicht jedes Wort auf die Goldwaage, aber es war nicht mehr so wichtig, dass der Mensch in seinem Alltag heilig, Gott heilig gelebt hat, sondern da steht ein großes, heiliges Gebäude. Gott scheint das nicht so wichtig zu sein. Ich habe überlegt, was sagt Gott eigentlich zu der Fragestellung der Hagia Sophia? Scheinbar braucht Gott sie gar nicht. Der hat sie irgendwo mal stehen lassen oder übergeben, wie auch immer. Das Heiligkeitsempfinden hat gewechselt, von der Ethik auf Materie. Das Verständnis von Reich Gottes, von Reich überhaupt. So wie Jesus sagt, dieses mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dieses Verständnis von Reich wurde zu christlichen Ländern und Staaten, und Grund und Boden, heilige Orte, die dann geweiht wurden. Lesen wir das irgendwo im Neuen Testament? Nein, das ist eine Folge dieser Entwicklung, dieses Umbaus der Architektur der Gemeinde Jesu Christi. Der Tisch des Herrn, der ja ein wesentliches geistiges Element der ersten Gemeinde war, Gott lädt sein Volk, seine Kinder an seinen Tisch. Das Opfer war ja bereits vollbracht und konnte nie wiederholt werden. Aber dieser Tisch wurde durch den, sei es alttestamentlichen, sei es heidnischen Altar wieder ersetzt. Klar, je nachdem, wie man den deutet und was man hineinlegt, aber der Altar, den findest du ja im Neuen Testament nicht. Den Tisch des Herrn sehr wohl. Die Taufe als freiwillig bewusste Herzensentscheidung wurde zunehmend für zu viele ein übergestülptes Ritual. Der freie Zugang zu Gott und den Zeichen der Gnade, Brot und Wein, Taufe, der freie Zugang zu Gott wurde damit zum Machtmittel der Beherrschung des Kirchenvolkes. Der Heilige Geist als Stellvertreter Gottes wurde ersetzt von einem Papst. Und das sage ich als jemand, der großen Respekt hat, auch für Mitglieder anderer Konfessionen. Wie auch der einzige hohe Priester, den wir überhaupt noch haben und haben können und dürfen, zum Pontifex Maximus wurde. Der Brückenbauer zwischen Gott und Mensch, wer ist das denn? Das ist Christus, niemand anders. Die Diener, also die Diakonoi, Diakone, wurden zu Priestern, auf die das Kirchenvolk zum Kadavergehorsam verpflichtet wurde. Das ist eine Machtfragestellung. Das Sabbatgebot, ich weiß natürlich, dass die Christen die Auferstehung gefeiert haben am Morgen des achten Tages. Und ich weiß natürlich, dass es in einer heidnischen Umgebung, die eben nicht jüdisch privilegiert war, wie es manchmal war in der damaligen Zeit, dass der Sonntag dann tatsächlich sich auch ein Stück anbot. Und trotzdem gilt, das Sabbatgebot wurde auf den Feiertag des Sonnengottes Sol gelegt. Die geistliche Hauptstadt Jerusalem, und damit sind nicht die Mauern gemeint natürlich, sondern diese Erwählung Gottes. Es gibt eine Stadt in dieser Welt, das ist nicht New York oder Berlin oder Paris, wo Gott sagt, das ist die Stadt des großen Königs, das ist auch nicht Rom oder Moskau, sondern Jerusalem. Aber die geistliche Hauptstadt dieser Welt wurde ins weltliche Machtzentrum Rom verlagert. Die Liebe des Paulus zu Israel, der sagt, ich würde mein Heil hergeben dafür, wenn dieses Volk gerettet werden könnte. Die Liebe des Paulus zu Israel wurde zum Judenhass, der sich in einer teuflischen Dimension verfestigt hat, auch an den theologischen Schulen. Du wirst kirre, wenn du den großen Kirchenvater Augustin liest, was er sagt über die Juden. Ganz zu schweigen von Martin Luther, der wäre heute im Gefängnis, der würde gar nicht mehr rauskommen. Die Trennung der Ekklesia, der Gemeinde vom Staat, wurde aufgehoben zugunsten der Staatskirche. Das heißt, das war ja ein großer Kampf, ob das Einreich oder Zweireiche. Das zusammengehört einfach. Man hat Israel einfach diese Verheißungen, die Landverheißungen waren, übernommen. Der springende Punkt war, dass man so im 4., 5. Jahrhundert gesagt hat, irgendwas geht schief mit der Wiederkunft Christi, mit dem Reich, das Gott dann weltweit bauen wollte. Wahrscheinlich, hat man gesagt, haben wir das bisher falsch verstanden. Es hat der Himmel auf Erde jetzt begonnen, weil das christliche römische Reich eben christlich geworden ist. Die Kirche als göttlicher Fremdkörper in der Welt, das war sie, das ist sie eigentlich heute noch. Die Kirche als göttlicher Fremdkörper in der Welt wurde zum christlichen Nationenverständnis. Wir sagen heute noch so nostalgisch, wir waren doch noch vor 100 Jahren eine christliche Nation. Gibt's das im Neuen Testament eigentlich? Wenn ja, dann müsste mir das jemand zeigen. Ich lese immer, dass die Kirche der Fremdkörper in einer weltlichen Umgebung ist. Die Mission im Laufe der Zeit, die Mission als Dienst des liebevollen Werbens, das sagt ja Paulus auch in Bezug auf Israel, ich versuche es so zu leben, meinen Glauben und Gemeinde soll so gestaltet werden, dass Israel eifersüchtig wird und das auch haben will. Was ein wunderschöner, liebevoller Gedanke. Aber die Mission als Dienst des liebevollen Werbens wurde zur ausbeuterischen Kriegs- und Eroberungsmaschinerie. Und wenn man nachliest, das scheint den Kirchenoberen gar nicht mehr aufgefallen zu sein. Die haben dann noch die Waffen gesegnet und waren Teil dieses furchtbaren Systems. Ja, alle Verheißungen und Prophetien für die Berufung Israels wurden annektiert, nur die Flüche nicht, in Anspruch genommen, undifferenziert. Und das hat einen theologischen Wirrwarr erzeugt, der übrigens bis zum heutigen Tag seine Wirkung hat. Und nicht zuletzt, Gemeinden, geistliche Gruppen, die sich an die Bibel halten wollten, wurden brutal verfolgt, weitgehend ausgelöscht und ermordet. Also ich will sagen, dieser große, verheerende Bruch, der innerhalb der Kirche vollzogen wurde durch eine Zusammenfügung von Welt und Kirche, dieser verheerende Bruch hat auch das Verhältnis zu Israel menschlich gesehen fast irreparabel zerstört. Und ich kann Juden verstehen, wenn sie sagen, also wenn das, was die Kirchengeschichte Christentum nennt und die Erfahrungen, die wir gemacht haben als Juden von Christen her, wenn das unser Messias sein soll, das können wir nicht glauben. Ich kann das sehr gut verstehen. Und es ist ein Wunder durch und durch. Ich meine, es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, aber es ist vielleicht noch ein doppelt und dreifaches Wunder, wenn jemand aus dem Strang, aus der Linie jüdischer Erfahrung heraus erkennt, es ist gar nicht dieses große Ding, zu was die schlichte Gemeinde im Knechtsgestalt nachher wurde, sondern es ist das Geheimnis mittendrin. Es gibt sie doch, die wahre Kirche. Und das ist gar nicht konfessionalistisch. Es gibt sie doch, die Menschen, von denen Gott sagt, wenn zwei oder drei meine Namen zusammen sind, dann ist das für mich Kirche. Dann bin ich mittendrin. Dann bin ich Teil davon. Und dann sage ich euch, werden die Pforten des Höllens nicht überwinden. Konfessionen kommen, sie werden vielleicht auch gehen. Aber die eigentliche Kirche, die ist Gott geschützt, bis er wiederkommt. Also ich sage das deswegen, weil ich eigentlich erschüttert bin über beides. Über die Verwahrlosung des Tempels zur Zeit Israels. Und wenn ich mein eigenes Herz nicht kennen würde, würde ich sagen, wie können die nur? Da bin ich inzwischen sehr demütig geworden. Ich kann sehr wohl wissen, warum die können und wie die das gekonnt haben. Und trotzdem macht es mich bestürzt. Gott, der seine Arme ausstreckt, der kommende Gott, der Liebende, der Barmherzige, der vergebende Gott, er ist ein Fremdkörper im eigenen Volk. So sagt die Bibel, meine eigenen Brüder haben mich verraten und verkauft, wie bei Josef. Und dann wäre zu hoffen gewesen, dass die Kirche, sprich der geistliche Tempel, der nicht aus Steinen gebaut ist, dass der es anders macht, dass man diese Erfahrung verwertet, dass das eine Warnung ist für uns. Aber ich habe fast Depressionen gekriegt, als ich Kirchengeschichte studiert habe, wirklich. Und deswegen wage ich zu sagen, lasst uns zu diesen Hoffnungsworten fliehen. Gott ist immer noch in Kontrolle. Er hat auch aus dieser Verwüstung und Verwahrlosung der Geschichte Israels, die dann darin gegipfelt hat, dass man den eigenen Messias verkannt hat und gekreuzigt, er hat auch daraus wunderbare Gedanken für die Zukunft. Und zuletzt wird die Gnade triumphieren, auch mit Israel. Gott sei Dank sprechen wir nicht das letzte Wort. Und ich glaube, er hat das schon angedeutet, nicht wahr, Petrus, der Großsprecher, ne? Bei der Kreuzigung Jesu. Man muss natürlich schon ein Gefühl entwickeln für die Geheimnisse Gottes. Vielleicht wäre mir es nicht anders gegangen, zieht sein Schwert und haut dem Malchus, diesem Soldaten, das Ohr ab. Und Jesus klebt oder heilt es wieder an. Und ich glaube daran, Gott wird die Wunden, die geschlagen wurden, irgendwann auf seine Art und Weise wieder heilen. Und man wird darüber staunen. Daran halte ich fest. Aber bis dahin möge Gott mir und möge Gott uns Gnade geben, dass wir uns der Verwahrlosung seiner Kirche, und ich rede das wirklich nicht konfessionell, der Verwahrlosung seiner Kirche uns entziehen und immer wieder zurückgehen zum Wort der Wahrheit der Bibel. Immer noch klingt der Satz von Schwester Joela nach in mir, war es letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß nicht mehr. Wir müssen zurück zum Wort Gottes und zwar radikal. Wir müssen Theologie auch so treiben, was sagt Gott eigentlich über das Geheimnis Tempel, was ist die Wahrheit über seinen geistlichen Tempel? Wo dringen bereits Versuchungen ein, Verführungen, Entfremdungen ein? Wo müssen und wogegen müssen wir uns wehren, schon um des Namens Gottes willen, damit wir diese wunderbaren Verheißungen erleben, die Jesus Gott sei Dank dahinterher setzt, dass er sagt, glaubt an Gott, habt Glauben an Gott. Also Jesus antwortete auf diese Tragik des Feigenbaums, der ja ein Beispiel für Israel ist, ein Sinnbild. Er antwortet nicht mit nochmal einen Hammer drauf, sondern er sagt, sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, heb dich, wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Verstehen wir diese Worte? Die ziehen wir natürlich, das ist auch menschlich rein in unsere kleinen oder auch großen Wehwehchen, kenne ich ja auch. Jetzt bete ich und da steht es, wenn ich glaube, wird's. Aber hier geht's um ganz große Themen. Den Niedergang dessen, was Gott geschaffen hat, den Niedergang der Berufung Israels, da geht es um den Niedergang der Kirche. Da kannst du resignieren, da kannst du wenigstens traurig oder eben auch richtig zornig werden. Und da brauchst du Hoffnung und die Verheißung, dass Gott das alles sieht und dass er letztlich sogar alles unter Kontrolle hat. Versteht kein Mensch, aber so ist es. Und in diesem Wissen sage ich, Herr, du gibst deine Kirche nicht dahin. Du kennst die Deinen, die nach deinem Namen genannt sind. Du kennst die wahre Kirche inmitten eines Kolosses, der konstruiert wurde, umarchitektiert wurde. Aber du kennst die Seinen. Sammle sie. Bring sie zusammen. Mach sie zu einer glaubwürdigen Einheit, in der du dich wohlfühlst. Wo du den Tisch nicht umschmeißt, sondern den Tisch deckst angesichts der Feinde, Psalm 23. Flehentlich um diese Kirche ringen, mache ich jeden Morgen. Dass Gott sich erbarmt und die Wahrheit wieder so auf den Leuchter hebt, dass eindeutig wird, auch von der Trennung her, dass Menschen sehen, hier ist was anderes. Und wir dürfen dabei sein. Wunderbar. Jesus sagt, ich bin mit euch. Wenn ihr das wollt, wenn das eure Sehnsucht ist, euer Gebet ist, ich bin dabei, sagt Gott. Und deswegen sage ich gerade am Israeltag auch, es hat viele Wurzeln, Ursachen. Und eigentlich muss man daraus lernen. Und nicht mit den Fingern nur zurückdeuten, sondern heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Wahrheit. Heute ist der Tag der Gerechtigkeit und des Friedens. Heute ist der Tag des Wortes Gottes. Heute ist der Tag seiner Gegenwart und seiner Perspektiven. Und diese Chance möchte ich immer wieder an jedem Morgen wahrnehmen und in meinem Leben umsetzen und mit der Gemeinschaft derer, die wahrhaft die Kirche Jesu Christi bilden. Amen.